Herzlich willkommen zum Katzentalk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Hi, ich bin Chris, deine Katzentrainerin, und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, sodass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Heute habe ich für dich eine etwas ältere Podcast-Folge im Petto, und zwar mit einer neuen Frage im Hinterkopf oder die du im Hinterkopf behalten darfst. Es geht nämlich um das Framework der Humane Hierarchy of Behavior Change von Dr. Susan Friedman. Ich habe dazu im Oktober 2023 eine Folge erstellt. Ich finde, das ist einfach Content, den wir uns immer wieder anschauen dürfen. Und im Prinzip ist es ein Modell, das beschreibt, dass es 6 verschiedene Wege gibt, um Verhalten zu ändern. Und du bewegst dich auf eine Hauptstraße und biegst dann in all diese 6 Seitenstraßen ein. Also in der Podcast-Folge werden wir da in alle 6 Seitenstraßen einbiegen. Im richtigen Leben ist es so, dass wir möglichst nur in die ersten 3 Seitenstraßen einbiegen. Wenn wir bei der 3. keinen Erfolg sehen, dann ist da spätestens der Zeitpunkt da, um sich Hilfe an die Seite zu holen. Ganz egal, ob du KatzenhalterIn bist, ob du TrainerIn bist, also mit deinen eigenen Tieren oder auch mit Kundentieren, denn wir dürfen uns im Trainings- und im Trainer-Kontext auch immer gegenseitig unterstützen. Das Modell finde ich sehr spannend, finde ich sehr eindrücklich, finde ich sehr einleuchtend oder auch sehr gut erklärend. In den letzten paar Monaten gab es immer wieder Diskussionen darüber, ob denn die letzten Seitenstraßen überhaupt noch zu diesem Modell gehören sollen, weil wir da wirklich über aversive Methoden auch sprechen. Und diese Fragestellung finde ich persönlich mega spannend. Denn ja, einerseits möchten wir gar nicht die Option geben, dass diese Seitenstraßen auch benutzt werden. Auf der anderen Seite ist die Frage, wenn sie nicht mehr Teil dieses Modells sind, sind sie dann noch so präsent, dass wir sagen, nein, wir hören vorher auf. Also wir biegen da nicht ab. Wenn wir vorher keine Lösung gefunden haben, dann holen wir uns Hilfe, weil es wird auf jeden Fall eine Lösung geben. Also ist es berechtigt, diese letzten Möglichkeiten in dem Modell zu lassen, um zu sehen, dass es das gibt, aber dass wir da nicht hinwollen? Oder bietet es sich an, diese letzten Seitenstraßen einfach zu eliminieren im Sinne von, was nicht da ist, existiert nicht? Ich persönlich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, je nachdem auch in welche Generation du geboren bist oder welche Generation du angehörst, dass da einfach noch ganz viel auch dieses Strafen tief in uns drinnen verankert ist. Egal wie schön unsere Kindheit war und wie reflektiert unsere Eltern, die Gesellschaft verändert sich einfach nur sehr langsam. Also mit dieser Hinterfrage oder mit dieser Frage im Hinterkopf, sollten die letzten Abzweiger, die letzten Seitenstraßen überhaupt noch Teil des Modells sein oder nicht, wünsche ich dir jetzt ganz viel Erkenntnisse, vielleicht auch einfach Bestätigung von dem, was du machst, und auch Spaß bei dieser Podcast-Folge. Dann lass uns jetzt einmal diese 6 Seitenstraßen uns anschauen. Die erste, also du fährst los auf deine Hauptstraße, dann kommt die erste Seitenstraße, die heißt Wellness. Und da geht es eigentlich um den Gesundheitszustand deines Tieres. Und dieser im Sinne von körperlich, aber eben auch emotional. Genau, also wie geht es deiner Katze? Ist sie gerade gesund? Zeigt sie vielleicht Schmerzanzeichen? Und wenn du nicht weißt, wie das aussehen kann, dazu gibt es eine Podcast-Folge, das war gerade die letzte, die ist auch verlinkt in den Shownotes, sodass du das Schmerzgesicht deiner Katze erkennst. Auch wie ist sie vom Körper her? Also ist deine Katze, vielleicht ist sie zu dick, ist sie zu dünn? Ist sie gut? Bekommt sie all die Nährstoffe und Aminosäuren, die sie braucht? Kann sie das auch wirklich aufnehmen von ihrem Darm her? Hat sie vielleicht eine Arthrose, die du nicht erkannt hast? Oder hat sie Fall? Auch dazu gibt es eine Podcast-Folge, das ist die vorletzte, eine sehr, sehr häufige Zahnkrankheit bei Katzen. Oder gibt es vielleicht auch Herausforderungen, respektive hat deine Katze vielleicht in ihren ersten Wochen nicht die Fürsorge von der Mutter bekommen, die sie eigentlich gebraucht hätte? War sie vielleicht in einer Umgebung, die einfach es nicht zugelassen hat, dass sich ihr Gehirn so entwickelt, wie das normalerweise ist? Also hier geht's mal darum zu schauen, wie geht es meinem Tier gesundheitlich, aber eben auch nicht nur das, was du siehst, sondern auch die Dinge, wo du gerade nicht hineinschauen kannst. Und da gibt es ganz oft eben Änderungen, die wir machen können, denn ganz oft sind gerade bei Katzen Verhalten, die uns nicht gefallen, zurückzuführen auf organische Ursachen. Also sei das jetzt eine Unsauberkeit, die vielleicht dadurch entsteht, dass die Katze einfach Schmerzen hat. Und Katzen sind MeisterInnen im Verbergen von Schmerzen. Und sobald wir diese erkannt und behandelt haben, die Unsauberkeit wie von alleine wieder weggeht. Also wenn das jetzt zum Beispiel eine Blasenentzündung war. Oder wenn du eine Katze hast, die immer dich beißt und kratzt, wenn du versuchst, deine Katze zu streicheln oder auch versuchst, deine Katze zu bürsten, könnte es hier auch sein, und das ist abzuklären, hat diese Katze vielleicht eine Arthrose? Hat sie Probleme mit ihren Zähnen und deswegen einfach Schmerzen und es ist ihr gerade alles zu viel? Ist sie dann aber unter einer geeigneten Schmerzmedikation gut eingestellt, dann kann es auch sein, dass sie dich wieder bürsten und kuscheln lässt, weil es ihr einfach nicht mehr weh tut. Oder wenn die Zähne draußen sind, die nicht mehr gut waren und eben auch ziemlich dolle Schmerzen verursachen, dass sie auch dann viel mehr wieder erträgt, weil einfach der Grundtonus wieder besser ist, respektive deine Katze wieder schmerzfrei und gesund ist. Also das erste Wichtige, das wir uns anschauen, ist eine gesunde Katze oder eine Katze, die mit Medikamenten gut eingestellt ist, als Grundlage dafür, dass wir überhaupt Verhalten ändern können. Und wenn das gemacht ist, also wenn wir da an dieser Stellschraube alles gedreht haben, was wir können und das Verhalten immer noch gezeigt wird, dann gehen wir weiter auf unsere Hauptstraße zurück und fahren zu der zweiten Seitenstraße. Die zweite Seitenstraße ist Umgebungsmanagement. Also bei der Katze ist es ganz klassisch, was steht bei dir in der Wohnung? Also gibt es da genügend Kratzmöglichkeiten? Gibt es genügend Katzenklos? Sind diese Katzenklos wirklich auch sauber, so dass die Katze da gerne hineingeht? Mag sie vielleicht anderes Katzenstreu lieber als das, was du gerade drinnen hast? Vor allem auch, wenn es um Unsauberkeiten geht. Aber auch im Mehrkatzenhaushalt ist wirklich deine Wohnung so gestaltet und die Wege der Katzen sind so gestaltet, dass keine Katze irgendwo blockiert werden kann. Also das sind all diese Dinge. Im Fall von meinem Hund war Umgebungsmanagement zum Beispiel, also ich weiß, sie ist gesund, die ist quietschfidel, die hat einfach unglaublich viel Energie und wir versuchen, diese Energie abzubauen, indem sie eben auch energielos werden kann. Ja, ist ein junger Hund, sie hat einfach sehr viel Energie, das ist auch fein, aber wenn ich diese nicht mehr kontrollieren kann, also wenn sie mir da zu dolle weggeht und ich konnte, also wir kommen dann zu Punkt 2. Ich konnte sie dann schon noch abrufen, aber an irgendeinem Punkt war ich auch dann zu müde, das die ganze Zeit zu tun, so dass wir dann Umgebungsmanagement gemacht haben im Sinne von, du kommst jetzt an die Leine und wir spazieren jetzt da einfach gemeinsam an der Leine durchs Feld, gerade auch, weil da eben im Moment, also die Kühe sind von der Alp zurück, gerade die Rinder und wir haben wieder ganz viele Rinder bei uns und sie findet das super spannend, da auch einfach mal in die Kuhweide zu gehen und diese Rinder zu stellen, das ist auch so eine Geschichte und das möchte ich natürlich nicht. Also das heißt, in dem Moment kommt sie an die Leine und das ist Umgebungsmanagement. Umgebungsmanagement kann bei dir mit einer Katze auch sein, dass wenn du diesen einen Polstersessel hast, wo deine Katze, wenn sie vom Balkon reinrennt, immer drüber rennt und sich noch richtig schön festkrallt, weil das einfach auch selbstbelohnend ist und total viel Spaß macht, dass du diesen Polstersessel vielleicht einfach einen Meter aus der Schusslinie setzt, so dass das nicht eine totale Einladung ist, da drüber zu flitzen, sondern dass sie halt erstmal eine Kurve machen müsste und entsprechend die Wahrscheinlichkeit, dass sie es macht, weniger wird. Ja, genau. Also das ist die zweite Seitenstraße. Was kannst du in der Umgebung deiner Katze alles verändern, damit dieses Verhalten, das sie zeigt, möglichst nicht auftritt? Und wenn du hier alle Möglichkeiten ausgeschöpft hast und es funktioniert immer noch nicht, respektive ihr seid immer noch nicht an dem Ziel, das du gerne hättest, dann gehst du zurück auf die Hauptstraße und wir fahren weiter zu der dritten Seitenstraße. Die dritte Seitenstraße ist positive Verstärkung. Positive Verstärkung setze ich bei uns gleich mit Markertraining, weil ich einfach super gerne die Momente, die ich positiv verstärken möchte, auch markiere. In einer klassischen Trainingssession ist es bei mir ein Klicker. Im Alltag ist es bei mir ein Markerwort oder ein Schnalzgeräusch, weil ich nicht mit Klicker am Finger durch den Alltag gehe. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also wenn du Klickertraining machst, ist es fantastisch. Aber nimm diese positive Verstärkung auch aus dem klassischen Training-Setup raus in deinen Alltag. Und das funktioniert tatsächlich am besten, wenn du dafür entweder ein Markerwort hast oder ein Zungenschnalzen, weil du das immer dabei hast. Ja, also wenn deine Katze da von sich aus eine Alternative zeigt, dann kannst du das positiv verstärken. Jetzt bei uns auf dem Spaziergang, das hat bei uns schon ein bisschen eine Belohnungsgeschichte, aber Sassi orientiert sich zu mir um. Und sobald sie sich zu mir umorientiert, dann markiere ich und sie bekommt eine Belohnung. Und das ist auch die Art und Weise, wie wir in solchen Situationen den Kontakt behalten können. Und auch wenn sie ist mir heute echt losgespurtet und war dann nicht mehr gesehen, vor allem die Felder sind jetzt, also wenn eine Wiese ist, ist die Wiese halt relativ hoch und sie ist relativ klein und ich habe da dann keinen Hund mehr. Bin da auch ziemlich safe, weil es wirklich nur Feld gibt, also es gibt da, wo wir spazieren gehen, eigentlich nicht viel anderes und es ist auch Privatstraße. Also es geht lange, bis sie irgendwo an einer Straße ist, aber es kann auch mal, gestern sind wir im Kutschenwagen begegnet, es kann halt auch mal sowas kommen. Also ich bin schon darauf angewiesen und ich möchte auch immer, dass sie einen gewissen Radius einbehält und nicht einfach davon zischt. Also sie ist mir heute davon gezischt, ist dann wieder gekommen und dann haben wir auf unseren Radius einfach immer dieses Umorientieren gemacht. Das bietet sie tatsächlich von sich selbst aus an. Es ist es aber auch an mir, das einzufangen in Situationen, wo wir noch nicht diesen Stress haben. Also wenn ich ganz normal mit ihr spazieren gehe und sie orientiert sich zu mir um und schaut, wo ich bin, dann ist es da schon an mir, dieses Verhalten zu verstärken, sodass wir das dann auch nutzen können, wenn es eben ja, ein bisschen schwieriger wird. Also da überlege dir, welche Verhalten zeigt deine Katze im Alltag, die eine super Alternative sind zu dem, was deine Katze macht, du aber nicht so toll findest. Und das kannst du verstärken. Und das Prinzip eigentlich, also das ist bei allen Lernenden so, das ist auch bei dir so. Alles, was sich für dich lohnt, wirst du immer häufiger machen und dementsprechend auch alles, was sich für deine Katze lohnt, wird sie immer häufiger zeigen. Und das Tolle ist, dass bei diesem Schritt hier die Katze eigentlich das Verhalten selbst anbietet. Also es ist noch nichts, wo du dir in deinem stillen Kämmerlein, in deinem Kopf überlegst, was könnte denn die Katze anstelle dessen tun? Damit das für uns beide stimmt. Genau. Wenn auch da der Erfolg noch nicht sich eingestellt hat, dann fährst du wieder zurück auf deine Hauptstraße. Jetzt musst du aber ein Stück weit bremsen, weil da kommt so einen Bump, so eine, wie sagt man denn dem, diese Schwellen, wo man rüberfahren kann für die Verkehrsberuhigung. Mir fällt das Wort nicht ein. Also da kommt eine dieser Schwellen und wir bremsen jetzt schön drunter, damit wir unser Auto nicht kaputt machen und es auch nicht zu dolle Druck hält und gehen zu der nächsten Seitenstraße. Also wir sind jetzt bei der vierten Seitenstraße. Die vierte Seitenstraße ist alternatives Verhalten und da geht es darum, dass du dir ein alternatives Verhalten überlegst für deine Katze. Das aber, und deswegen haben wir mal kurz auf die Bremse gedrückt, dass die gleichen Bedürfnisse erfüllt, wie das, was deine Katze jetzt zeigt. Also es ist auf jeden Fall viel schöner, wenn deine Katze dir etwas anbietet, versus, dass du dir überlegst, was könnte meine Katze denn anstelle dessen tun. Ja, und dann ist es auch so, dass bei Dingen, die deine Katze von sich aus anbietet, du da oft die Belohnung am Schluss, also dass du das besser in deinen Alltag integrieren kannst, als wenn du ein alternatives Verhalten anbietest und dann versuchst, dort die Belohnung wieder auszuschleichen. Ja, also das wäre dann die dritte Seitenstraße. Und wenn es auch nicht funktioniert hat, dann gehst du wieder zurück auf deine Hauptstraße, gehst wieder über so eine Bodenschwelle, also du bremst nochmal runter, nimmst wieder diese Bodenschwelle, damit das Auto nicht kaputt geht, es nicht zu doll ruckelt und biegst dann in die fünfte Seitenstraße ein. Bei der fünften Seitenstraße haben wir negative Belohnung, negative Bestrafung und Extinction. Extinction bedeutet, dass etwas ausstirbt, also dass ein Verhalten ausstirbt. Das hört sich jetzt alles ein bisschen abstrakt an und das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass wir negativ und positiv in diesem Zusammenhang nicht mit Emotionen sehen, also negativ für etwas Unangenehmes und positiv für etwas Angenehmes, sondern wenn es darum geht, negative Bestärkung, positive Bestärkung, negative Bestrafung und positive Bestrafung zu beschreiben, dann ist das Minus und das Plus einfach ein Vorzeichen, ein mathematisches Vorzeichen, das sagt, wir nehmen etwas weg für das Minus, für das Negativ oder wir fügen etwas hinzu für das Plus, für das Positiv. Und wenn wir jetzt mit einer negativen Belohnung arbeiten, dann bedeutet das für unser Tier eigentlich nichts anderes als etwas Unangenehmes wird weggenommen. Also das gibt für das Tier eine Emotion der Erleichterung. Und das Tier lernt dadurch, wenn ich XYZ-Verhalten zeige, dann wird dieser Reiz, der da ist, der für mich unangenehm ist, dann verschwindet der. Und da ist es sinnvoll, kritisch hinzuschauen, ob das in dem Moment Sinn macht, weil du ja dein Tier einem Reiz aussetzt, das dermaßen Stress erzeugt, dass deine Katze weg möchte. Wo wir negative Belohnung gerne nutzen, ist zum Beispiel im Magical Training und zwar für das Stoppsignal, also dass meine Katze lernt, Stopp zu sagen, indem sie ihr Stoppsignal gibt und dadurch das, was für sie in dem Moment gerade zu viel war oder unangenehm war, aufhört. Genau, also das ist so die kleine Ausnahme, wo wir negative Belohnung integrieren in unser Magical Training, um da gute Kooperationssignale zu etablieren und das kommt von ganz alleine, ja. Und da wird das Tier auch nie einem so großen Stress ausgesetzt, sondern wir arbeiten ja graduell daran und die Katze kann dann ein Opt-out haben und sagen, nee, das ist mir jetzt zu viel. Dann gibt es die negative Strafe und bei der negativen Strafe nehmen wir etwas Angenehmes weg. Also hier haben wir als Emotion ganz oft Enttäuschung oder auch Frustration. Ein gutes Beispiel dafür ist, wenn deine Katze zum Beispiel immer nach den Leckerlis krallt oder nach den Leckerlis beißt. Dann kannst du einerseits versuchen, mit alternativen Verhalten, die sie dir selbst, also mit dem Exit Nummer 3 zu arbeiten, wenn sie beide Pfoten am Boden hat, das zu klickern. Du kannst dann versuchen, mit Exit Nummer 4 ein Verhalten zu etablieren, das du als alternatives Verhalten gesehen hast. Oder wenn das alles nichts geholfen hat, dann kannst du die Leckerlis einfach wegnehmen. Also wenn sie zu aufdringlich ist, würdest du in dem Fall die Leckerlis zum Beispiel hinter den Rücken nehmen oder was auch immer, die Session abbrechen zum Beispiel auch. Würde ich dir jetzt nicht empfehlen, aber das wäre auch eine Möglichkeit, der Katze das wegzunehmen, was sie jetzt gerade möchte. Und sie lernt dann dadurch, dass dieses Verhalten, das sie zeigt, dass sie da bestraft wird. Aber da ist halt immer die Frage, wie viel Frust baust du auf und mit was verknüpft die Katze das alles? Gell. Also da kannst du, je nach Katze, die du hast, wenn du jetzt eine Clicker-Session abbrechen würdest, weil sie gerade so aufdringlich ist, was die Leckerlis anbelangt, gibt es Katzen, die dann sagen, ja, aber Clickern mache ich jetzt nicht mehr, sondern da würde ich dir jetzt raten, zurück zu Schritt 3 gehen und einfach alle 4 Pfoten auf dem Boden zu klickern und da eine starke Routine zu etablieren, sodass du dann langsam mit den Leckerlis als Ablenkung wieder dazukommen kannst. Wie du siehst, Exit 3 und 4 sind immer bedacht und mit, ja, Vorsicht zu genießen. Genau. So, und wenn das jetzt alles nichts gebracht hat und das Verhalten immer noch gezeigt wird, dann gibt es jetzt noch eine letzte Möglichkeit. Dafür gehst du mit deinem Auto wieder zurück auf die Hauptstraße, fährst wieder an einer Schwelle vorbei, also bremst jetzt bitte richtig runter, nimmst die ganz sanft, dann gibt es ein Stoppzeichen Und dann kannst du in die letzte Seitenstraße einbiegen. Und diese letzte Seitenstraße heißt positive Bestrafung. Und auch hier ist positiv nicht im Sinne von einem positiven Gefühl gemeint, etwas, das toll ist, sondern es ist positiv im mathematischen Sinne. Wir fügen etwas hinzu. Wir fügen eine Strafe hinzu. Das wäre in der Katzenwelt ganz klassisch eine Sprühflasche oder dass etwas nach der Katze geworfen wird. Also all die Dinge, hinter denen ich nicht stehe. Und das ist absolut, absolut mit Vorsicht zu genießen. Denn wenn du deine Katze bestrafst, weißt du im Prinzip nicht, was hinten rauskommt. Es ist so, so schwierig, eine Strafe so zu konzipieren, dass die auch wirklich... Es gibt schon eine Podcast-Folge zum Thema Belohnen oder Strafen. Die ist schon ein bisschen älter, aber nichtsdestotrotz, wenn es dich interessiert, hör doch da gerne rein. Sie heißt, wann solltest du belohnen oder strafen? Und du findest den Link in den Shownotes. Also es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, eine Strafe so zu gestalten, dass die auch wirklich verhebt. Also dass die auch wirklich Gutes tut. Und wahrscheinlich kennen wir alle dieser einen Fall, wo das gewirkt hat oder diese eine Geschichte, wo das funktioniert hat. Aber das ist halt eine Geschichte auf ganz, ganz, ganz viele Geschichten, wo das nicht funktioniert hat. Und du wirst wahrscheinlich, wenn du zur Bestrafung greifst, mehr Schaden anrichten, gerade in der Beziehung zu deiner Katze, als es euch Gutes tut. Also das hier ist wirklich die absolut letzte Abzweigung. Und mit all diesen Bumps und mit dem Stoppzeichen soll es auch wirklich heißen, das hier ist deine absolut letzte Option und bitte spring zu Exit 1, 2, 3, hol dir Hilfe, bevor du auf Exit 6 dich konzentrierst. Und weißt du, wir kommen alle in diese Versuchung, also mich mit eingeschlossen. Ich versuche wirklich mit meinen Tieren auf Augenhöhe zu kommunizieren. Ich versuche ihnen so viele Dinge beizubringen, wie es geht. Ich versuche das auch mit meinem Kind eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen, aber wir sind einfach so konditioniert aus unserer eigenen Geschichte her, und ich hatte eine wunderschöne Kindheit, ja, aber von unserer Gesellschaft her, dass es normal ist zu strafen. Und das ist es eigentlich nicht. Also als ich heute mit Sassi da spazieren war und sie mir wieder mal abgedüst ist, habe ich auch gesehen, da hat es überall Viehhüter, und ich habe mich bei dem Gedanken ertappt, eine richtig tolle Strafe wäre ja in dem Fall, wenn sie diesen Raben sieht und gerade da ansetzt, dem hinterher zu jagen, dass sie da durch diesen Viehhüter durchgeht, einen kleinen Stromschlag bekommt, das mit dem Vogel oder mit der Aktion, dem Vogel hinterher zu rennen, verbindet und es dann nicht mehr macht. Aber das ist halt irgendwie utopisch, weil es gibt so viele Variablen. Was, wenn sie diesen Stromschlag mit der Kuh verbindet, die neben ihr steht? Oder was, wenn sie diesen Stromschlag mit dem Flugzeug verbindet, das gerade startet? Und wir wohnen also in der Nähe von einem Flughafen. Das heißt, es gibt zu Spitzenzeiten so ungefähr alle 10 Minuten ein Flugzeug, das startet. Also es ist ein kleiner Flughafen. Das sind halt so die Propellerflieger, die Kunstflieger, aber die sind auch relativ laut. Also was, wenn sie diese Bestrafung mit etwas verbindet, wo ich eigentlich gar nicht möchte, dass sie dann Angst davor hat oder dass sie das nicht mehr toll findet. Und noch schlimmer, was ist, wenn sie ohne Stromstoß in die Weide reinkommt, aber wenn ich sie dann rufe und sie kommt zu mir zurück, dann kriegt sie einen. Ja, Halleluja. Dann habe ich es mir total vermasselt. Also habe ich da dann eben auch an Umgebungsmanagement gedacht und sie an die Leine genommen, dass wir einerseits gerade dieses Jagen nicht haben, dass sie das gar nicht tun kann, aber auch, dass ich es gar nicht erst riskieren möchte, dass sie da plötzlich etwas erfährt, das sie dann total falsch verknüpft. Genau, also das ist dieses Modell von Dr. Susan Friedman, eine wunderbare Frau. Wenn du ein bisschen in der Clicker-Szene unterwegs bist, sie spricht, glaube ich, fast an jeder Clicker-Expo live, habe ich sie bis jetzt gesehen. Sie ist eine wunderbare Verhaltensforscherin, macht ganz, ganz viel für dieses Themengebiet. Und ich habe sie vor 8 oder 9 Jahren live in Paris gesehen und ich bin ein absolutes Fangirl. Also sie hat auch Witz, also es ist immer ist immer spannend und total unterhaltsam, ihr auch zuzuhören. Und sie macht eben so coole Modelle. Genau. Also, nochmal ganz kurz zusammengefasst, diese Humane Hierarchy of Behavior Change Procedure bedeutet, wir beginnen da, wo es für unsere Tiere, für unser Lernen möglichst positiv ist und wir möglichst wenig übergriffig sind. Ich habe dafür noch kein besseres Wort gefunden. Also wenig eingreifen müssen. Ich finde, das ist je nachdem eben dann schon übergriffig auch für gewisse Dinge. Und dass wir verschiedene Möglichkeiten haben, dass es aber da wirklich eine Hierarchie gibt in der Reihenfolge, wie wir diese Möglichkeiten ausprobieren dürfen und wo wir dann auch mal innehalten und reflektieren sollten, bevor wir dann eben 4, 5 und 6 ausprobieren. Wir lernen immer ganz, ganz viel über Tiere und wie wir mit unseren Katzen trainieren, wie wir mit unseren Hunden, Pferden trainieren, aber das Gleiche gilt auch für Menschen. Also gerade in der Kommunikation mit deinen Mitmenschen hat zum Beispiel dieses Modell, finde ich, auch einen hohen Stellenwert. Also, dass du einfach reflektiert auch in Situationen gehst. Also wir sind ja, gerade wenn wir mit Kindern zusammenleben, eigentlich ganz oft in der Rolle, einem Kind etwas zu zeigen, einem Kind etwas, ja, ein Kind zu leiten und zu begleiten. Und da finde ich es eben auch genauso wichtig wie bei einem Tier, dass wir schauen, dass es da eine gewisse Hierarchie gibt und dass Dinge, also Maßnahmen aufeinander aufgebaut sind und wir nicht direkt unser Kind anschreien oder eine Strafe verhängen, okay? Bitte nicht, sondern dass es da eben auch andere Möglichkeiten gibt und das gleiche natürlich auch, wenn du zum Beispiel bei deiner Arbeit mit Menschen zusammenarbeitest. Also ich finde das immer ganz spannend. Ich habe oft TeilnehmerInnen aus dem HR-Bereich und wie viel sie vom Clicker-Training oder von dem, was sie mit ihren Katzen lernen, dann eben auch mit in den Job nehmen und an Menschen, also die Menschen profitieren auch total davon. Und du kannst es auch total gut für dich selbst anwenden. Also wenn du jetzt ein Verhalten bei dir beobachtest, wo du sagst, ja Mist, finde ich irgendwie gar nicht so toll, dass ich das so mache, wie ich das mache, dann überleg dir auch mal, geht es mir gerade gut? Habe ich vielleicht Kopfschmerzen und bin deshalb einfach überreizt? Habe ich Hunger? Also Hunger ist bei mir so ein Thema, da werde ich echt zur Diva. Wenn ich kein Mittagessen bekomme und mein Mann, der muss nichts zu Mittag essen, weil das ist für ihn okay, aber für mich nicht. Und wenn dann halt schon 2:30 ist, dann ist mit mir nichts mehr anzufangen, ja, wenn ich da noch nicht gegessen habe. Also, dass du schaust, geht es dir gut? Sind alle deine Grundbedürfnisse für deine Gesundheit gedeckt? Hast du genug geschlafen? Hast du genug gegessen? Hast du genug getrunken? Tut es irgendwo weh? Und wenn eines dieser Bedürfnisse nicht gedeckt ist, dann schaust du, wie kannst du das schnellstmöglich nachholen? Also, wo kannst du dir Essen besorgen? Kannst du einfach mal eine Viertelstunde dich hinlegen und da wieder ein Stück weit Energie schöpfen? Oder nimmst du dir einen Tee, eine Zeitung und verkriechst dich halt für den Rest des Tages ins Bett, sodass du dann am nächsten Tag wieder fit bist? Ja, also da sei gut zu dir selbst. Oder für die Frauen. Ich finde ja, unser Zyklus macht unglaublich viel aus. Gerade auf diesem ersten Exit. Also wenn ich weiß, ich bekomme dann gleich meine Tage und ich habe eine Ungeduld in mir, dann weiß ich auch, dass ich vielleicht verschiedene Dinge jetzt gerade nicht tue, sondern dass ich eher in die Ruhe gehe und gut zu mir bin. Ja, und das Gleiche dann auch mit dem Umgebungsmanagement. Also wie kann ich mir, wenn ich ein Verhalten ändern möchte, wie kann ich mir es so einfach wie möglich machen, wenn ich jetzt zum Beispiel mehr trinken möchte? Dann macht es doch total Sinn, wenn ich mir einfach eine große Flasche Wasser auf den Schreibtisch stelle, ein Glas dazu, und dass mein Ziel ist, dass diese Flasche am Ende des Tages leer ist. Und jedes Mal, wenn ich dann ein Glas fertig getrunken habe, kann ich mir auch, ich weiß es nicht, ein Häkchen setzen. Falls das ist für mich super belohnend, wenn ich was abhaken darf. Dann würde ich so eine Liste machen und da sind die verschiedenen Gläser, die ich trinken möchte. Und jedes Mal, wenn ich ein Glas getrunken habe, dann würde ich ein Häkchen setzen oder eine Perle verschieben. Ich weiß nicht, ob du den Tagulator kennst. Das ist so eine Perlenkette mit 10 verschiedenen Perlen. Die nutzen wir ganz gerne im Tech Teach. Das ist eine Art Markertraining für Menschen. Und jedes Mal, wenn es eben eine Belohnung gibt, wird eine Perle verschoben. Ich nutze das ganz oft für Dinge, wo ich einfach auch mir selbst ein Stück weit Belohnung geben möchte. Ja, das muss nicht jedes Mal ein Stück Torte sein. Es können eben auch kleine Dinge sein, wie etwas abhäkeln, kurz an die frische Luft, eine Perle verschieben. Da darfst du dir gerne Gedanken machen, was das für dich selbst sein könnte. Das wäre dann der dritte Exit, die positive Bestärkung. Also wenn es nicht alleine reicht, dass du dir einfach eine Flasche Wasser auf den Tisch stellst. Und wenn du das ausprobiert hast mit dem die Flasche Wasser auf dem Tisch und die Perlen verschieben und es klappt immer noch nicht, ja, dann kannst du dir einen Timer setzen. Dann hast du sozusagen einen Prompt. Das ist dann der nächste Schritt, hast du einen Prompt, um dir zu sagen, so jetzt trinkst du. Da stellt sich aber dann eben auch schon die Frage, weil ja das kein natürliches Verhalten von dir ist, wirst du das so übernehmen können? Ist es eine Gewohnheit, die du so etablieren kannst? Oder kannst du da vielleicht an einem Schritt vorher schon ansetzen? Also kannst du dir eine besonders schöne Flasche auf den Tisch stellen, die du einfach mega toll findest, immer wieder anschaust und dann denkst, ach, ich sollte ja noch einen Schluck trinken. Oder kannst du deine Belohnung noch verstärken, sodass du eigentlich diese Belohnung möchtest und weißt, das geht darüber, dass ich jetzt ein Glas Wasser trinke. Also ich hoffe, du bekommst ein bisschen ein Bild dafür, wie wir eben mit diesen drei verschiedenen ersten Exits unglaublich gut spielen können, bevor wir überhaupt zu Exit 4 5 und 6 gieren. Und dass dieses Modell nicht nur für deine Katze gilt, sondern für alles Lebende um dich herum. Also sei das jetzt dein Hund, dein Pferd, dein Meerschweinchen, dein Huhn, du selbst oder auch deine Familie. Ja, gerade was ich so toll finde, ist, wenn wir beginnen, das auch auf unser Umfeld runterzubrechen und zu schauen, wie können wir denn, wenn wir ein Verhalten sehen, das wir vielleicht nicht so cool finden oder wir uns etwas wünschen von unserem Partner. Wie können wir Verhalten verändern, ohne da so übergriffig zu sein? Also wie können wir ein Setup machen, wo unser Gegenüber einfach größtwahrscheinlich das zeigt und wie können wir das dann auch bestärken, verstärken? Und da gibt es ein ganz, ganz tolles Konzept im Menschlichen. Das sind die 5 Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Ich verlinke dir das auch in den Shownotes, wo du eben dann herausfinden kannst auch, was ist für dich, also wie wird Wertschätzung zum Beispiel für dich ausgedrückt oder wie wird Wertschätzung für dein und gesehen werden für dein Gegenüber ausgedrückt und dass es eben auch nicht das Gleiche sein muss. Und wir sagen ja immer, die Belohnung ist nur eine Belohnung, wenn derjenige, der belohnt wird, das auch wirklich als Belohnung sieht. Das wäre jetzt ein bisschen ein Satz mit viel Belohnung. Aber im Prinzip ist es ganz egal, was du denkst, was der andere gerne möchte, sondern es ist nur wichtig, dass derjenige, der belohnt wird, das auch als Belohnung sieht. Und im Menschlichen können wir da eben auch fragen oder wir können uns zum Beispiel dieses Buch durchlesen. Und ich finde es mega, mega spannend. Genau, wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgeschweift, aber was ich sagen möchte, all das, was du hier lernst mit deiner Katze, also das meiste bis jetzt vielleicht auf so richtig katzentypische Dinge, aber alles im Trainingsbereich kannst du für alle Lebewesen anwenden, ja. Und es lohnt sich da nicht nur, diese Gedanken sich für sein Tier zu machen. Das ist wunderschön und das hat jede Katze verdient. Aber ganz oft dürfen wir das, was wir jetzt mit unseren Tieren neu gelernt haben, zurück in unsere menschlichen Interaktionen mitnehmen oder auch in die Beziehung zu uns selbst. So, das war die Podcast-Folge 6 Wege zur Verhaltensveränderung nach dem Prinzip der Humane Hierarchy von Dr. Susan Friedman. Ich hoffe, du hattest eine spannende Zeit mit der Podcast-Folge, konntest für dich das eine oder andere mitnehmen. Und falls du mit mir zusammenarbeiten möchtest, bin ich im ClickerCat Club für dich da. Das ist mein Mitgliederbereich. Da gibt es verschiedene Webinare, regelmäßige Workshops. Es gibt schon viele Aufzeichnungen. Es entstehen immer wieder Kurse. Und wir haben jetzt im August ein richtig cooles Webinar mit Dorothea Jonen. Sie ist Tierärztin und Verhaltensexpertin. Und wir verbringen 3 Stunden gemeinsam. Und sie erzählt uns Praxistipps und Hands-on-Tipps, wenn es um die erste Hilfe für Katzen geht. Und ansonsten ist auch für die zweite Jahreshälfte wirklich viel geplant. Wir schauen uns dann Spotbox-Training / Autofahrt-Training an, fixieren, das ist auch eine mega wichtige Geschichte. Haben ein cooles Webinar mit Dr. Dennis Rickers zu Nahrungsergänzungsmittel. Christiane von Katzenlächeln ist bei uns im Club Gastexpertin zum Thema Senioren. So, jetzt höre ich gleich auf, das Kind möchte rein. Und es ist wirklich ein mega cooler Ort mit einer tollen Community und mit der Möglichkeit, mit mir gemeinsam zu trainieren über eine Telegram-Gruppe, also asynchron. Das heißt, du postest dein Video und bekommst Feedback von mir. Eigentlich so, wie ich das im 1:1 machen würde, aber eben so, dass die Gruppe zuschaut und wir gegenseitig miteinander, voneinander lernen dürfen. Und wenn du Interesse hast, dabei zu sein, dann schau einfach in die Shownotes, dann findest du den Link. Und ich freue mich total, wenn du dabei bist, und wünsche jetzt eine wunderschöne Woche und alles Gute mit deinen Katzen.